Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Ich möchte, dass es in Deutschland möglich ist, dass meine Tochter Kanzlerin wird, sagt Ahmad Mansur sinngemäß am Ende unseres Gesprächs über die künftige Kanzlerin. Kanzlerin Mansur, seine Tochter. Ein Gespräch, das wir aufgezeichnet haben, zum Glück, da in diesen Corona-Zeiten vieles labil ist, auch Internetverbindungen. Also wenn Sie technische Mängel hören, die werden hoffentlich vom Inhalt überstrahlt. Es geht um Rassismus, Religion und die Zukunft unseres Landes im Gespräch mit Ahmad Mansur hier bei Tag für Tag. Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft dazu herzlich willkommen. Ahmad Mansurs Biografie ist exotisch. Oder ist exotisch bereits eine rassistische Formulierung? Um eine sensible Sprache, auch darum wird es hier gehen. Fangen wir also nochmal an. Ahmad Mansurs Biografie fällt aus dem Rahmen. Er ist 1976 geboren in einem Städtchen in Israel als Sohn arabisch-muslimischer Eltern. Er studierte Psychologie in Tel Aviv und in Berlin. Seit 2004 lebt er in Deutschland, hat beide Staatsbürgerschaften, hat erfolgreiche Bücher geschrieben, ist medial durchaus präsent und auch immer mal wieder Gast in dieser Sendung bei Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Normalerweise treffen wir uns gern in unserem Berliner Funkhaus, leider nun aus bekannten Gründen auf Distanz, ein Gespräch, das wir aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Es geht auch um Ahmad Mansurs Buch »Solidarisch sein – gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass«, das Anfang Oktober erschienen ist, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum aber nicht allzu schnell ablaufen dürfte, weil uns diese Form von Menschenfeindlichkeit wohl so lange erhalten bleiben, wie es Menschen gibt. In diesem Sinne, Ahmad Mansur, herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herr Mansur, es ist Ihr persönliches Buch, dieses Buch. Was war mit Blick auf Rassismuserfahrungen, die Sie selbst machen mussten, für Sie selbst bisher Ihre dunkelste Stunde hier in Deutschland?
Das passierte, glaube ich, 2019, als meine Eltern mich besucht haben. Meine Mutter trägt ein Kopftuch. Sie wissen ja meine Meinung zum Kopftuch, das diskutiere ich auch mit meiner Mutter. Aber die Blicke und vor allem die Konflikte, die ich auf der Straße dulden musste, waren mir in dieser Dimension sehr, sehr neu. Also Menschen, die auf der Straße aufgrund dieser Kopftuch tragen, einfach eine gewisse Aggressivität an den Tag gelegt haben. Das habe ich in meine jetzt mittlerweile 16 Jahre Leben in Deutschland nicht erlebt. Und das hat mich sehr, sehr überrascht und auch zum Nachdenken gebracht.
Es gibt doch diese Schmerzskalen von 1 bis 10. 10 ist ein Schmerz, der nicht mehr auszuhalten ist. 1 geht so. Mit Blick auf Rassismus, wo würden Sie die Rassismus-Schmerznote ansetzen? Wo stehen wir als Gesellschaft?
Nicht so schlecht, würde ich behaupten. Also wir haben enorm viel erreicht. Die Regierung, aber auch die Zivilgesellschaft, aber auch die einzelnen Menschen, die Bevölkerung teilweise hat begriffen, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir in Vielfalt leben müssen. Und das funktioniert, würde ich behaupten, in großen Teil Deutschland wunderbar. Natürlich gibt es hier und da Probleme. Wir haben natürlich Ränder, wir haben Menschen, die keine Interesse haben, diese Gesellschaft, wie sie jetzt, zu akzeptieren und versuchen natürlich teilweise mit Rassismus, aber auch mit Gewalt diese positive Entwicklung, die wir haben, zu beeinträchtigen und Konflikte zu schaffen, die zu Hass und zu weniger Toleranz wurden. Und da brauchen wir die Mitte dieser Gesellschaft, um das zu bewahren, was wir bis jetzt erreicht haben.
Dann würde ich mal das so zusammenfassen, wenn ich Ihnen gut zugehört habe, dass Sie auf der Schmerzskala wahrscheinlich ungefähr 3,5 sagen würden.
3,5, 4, es gibt immer was zu verbessern, aber ich werde nicht behaupten, dass Deutschland jetzt rassistischer wäre als anderen Ländern in dieser Welt. Ich werde behaupten, sogar uns geht es besser als anderen Ländern.
Und um das mal zu differenzieren und um positiv zu sein in diesen trüben Tagen, welche gesellschaftlichen Milieus oder Schichten oder Gruppen können Sie identifizieren, die mehr oder weniger immun sind gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass?
Keine Gruppe. Keine Gruppe. Wenn wir jetzt anfangen, homogen Gruppen irgendwelche Immunisierungsatteste zu geben, dann sind wir auf dem falschen Weg. Ich glaube, Rassismus, und das habe ich im Buch sehr deutlich geschrieben, ist etwas, was jeder Mensch, was jedes Land, was jeder Gruppe treffen konnte. Wir kategorisieren, unser Gehirn funktioniert so, dass wir Menschen in Kategorien, in Gruppen speichern und so wahrnehmen. Ich würde behaupten aber, dass in Deutschland teilweise die Mehrheit der Bevölkerung verstanden hat, dass rassistische, diskriminierende Verhalten nicht zu dulden sind. Und dass wir versuchen, in den Medien, das tun sie jetzt mit mir, in unserer Arbeit, in unsere Wohngebiete, in unsere Interaktion mit anderen Menschen, das zu reflektieren. Aber wir werden keine Gesellschaft haben und keine Gruppe in dieser Gesellschaft haben, die jetzt irgendwie frei von Rassismus wäre. Das werden wir nicht erreichen.
Also ich würde nämlich auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht absolut davon frei machen kann, dass mir in Situationen von Überforderung, Stress, Verunsicherung oder Verletzung, dass mir dann Gedanken durch den Kopf schießen, die ich im Nachhinein als rassistisch bezeichnen würde. Wahrscheinlich ist es doch das Ziel, dass es einem immer wieder gelingt, auf Distanz zu sich zu gehen und solches Denken zu relativieren. Ist das aus der Sicht des Psychologen vielleicht der Weg aus dieser Zwickmühle raus?
Zu reflektieren, würde ich behaupten. Und das ist das Beste, was Sie machen können. Weil diese Kategorisierung von Informationen, diese Wahrnehmung, vor allem in Stresssituationen, vor allem, wenn Sie nicht die Zeit haben, Menschen als Individuum wahrzunehmen, kognitive Wahrnehmung von Menschen in Gruppen, das gehört zu der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Und das wird auch bleiben. Dazu kommen natürlich Emotionen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Menschen auf der Straße wahrnehme, die kommen mir aggressiv, sie haben irgendwelche Jugendkulturelemente an Kleidung, an Lieder, die sie hören, an die Art und Weise, wie sie sich bewegen, und dann entwickle ich irgendwie eine gewisse Angst vor diese Menschen. Das ist die emotionale Kompetenz, die dazu gehört. Was ich aber verändern kann, ist die Verhaltenskompetente. Das heißt, in dem Moment, wo ich in Interaktion mit diesen Menschen gehe, dann kann ich erstmal reflektieren darüber, über meine Gedanken, über meine Vorurteile, über meine Emotionen nachdenken und versuchen, neutral mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn wir das tun, was Sie gerade auch hier erzählt haben, dann sind wir auf die sichere Seite und da sind wir viel weniger von Rassismus betroffen, wenn wir in der Lage zu reflektieren, als wenn wir das alles automatisch machen und sozusagen unsere Vorurteile mit uns umgehen lassen, statt dass wir mit unseren Vorurteilen umgehen.
Nun sitzen wir uns beide gerade leider nicht gegenüber, aber ich weiß ja, dass Sie anders aussehen als ich und aus Ihrer Sicht sehe ich anders aus als Sie. Und wenn wir jetzt mal das Rad 70 Jahre zurückdrehen, in einem Dorf im Jemen hat niemand vor 70 Jahren jemals einen Weißen gesehen und im Bayerischen Wald oder in einem niedersächsischen Dorf niemand einen Mann wie Sie. Also 70 Jahre sind in der Evolution des Menschen nichts, also müssen wir vielleicht auch etwas geduldiger mit uns sein und ein Quäntchen Verwirrung ertragen angesichts der rapiden Veränderungen in unseren Tagen?
Naja, manche diese Veränderung überfordern Menschen und das ist auch der Grund, warum genau diese überforderten Menschen nach einfacher Schwarz-Weiß-Bilder suchen. Das Einzige, und das sage nicht nur ich, das sagen viele Psychologen und viele Forscher, der gegen Rassismus funktioniert, ist Begegnung. Das heißt, wenn wir was verändern wollen, dann brauchen wir Inklusion, dann brauchen wir alltägliche Situationen, wo wir uns begegnen, miteinander in Kontakt gehen. Und in Kontakt gehen bedeutet nicht, dass wir tabuisieren, dass wir bestimmte Fragen, die wir haben, bestimmte Vorurteile, die wir haben, ausblenden. Im Gegenteil, wir müssen darüber reden. Wissen Sie, ich bin kein Heiliger, aber meine Frau ist Deutsche. Und ich erinnere mich an die ersten Wochen und Monate dieser Beziehung, auch der Begegnung mit ihren Eltern. Das waren auch bei mir viele Vorurteile und auch bei meinen Schwiegereltern, bei meiner Frau viele Vorurteile. Und ich glaube, dass diese Beziehung bis jetzt funktionierte, weil wir darüber geredet haben, nicht tabuisiert. Es gab viele Konfliktsituationen, aber wir saßen und haben darüber gesprochen. Und es ist immer noch, dass manche Sachen mir fremd sind und mir fremd kommen, auch nach 10 Jahren Beziehung, nach so vielen Begegnungen, nach so vielen Diskussionen. Und das wird wahrscheinlich bei anderen Menschen nicht anders aussehen.
Ahmad Mansur im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag. Wir sind in einer Sendung eben aus Religion und Gesellschaft. Da möchte ich von Ihnen gerne wissen, ist aus Ihrer Sicht Religion eher Treiber von Rassismus, also Teil des Problems, oder steht Religion eher auf der richtigen Seite, ist also die Lösung des Problems?
Ich würde behaupten, die Art und Weise, wie wir Religion ausleben und interpretieren, wird dazu führen, ob wir Rassismus abbauen oder Rassismus zementieren. Ich werde Ihnen noch eine Geschichte aus meiner Familie erzählen, die mir sehr, sehr beschäftigt in den letzten Monaten. Nach dem Anschlag auf den Lehrer in Paris, die Enthauptung, dieser bastialische Mord wegen der Zeigen von Karikaturen, rief mein Vater aus Israel an und sagte: Sohn, ich kenne deine Meinungen, aber ich will dir ganz in aller Deutlichkeit klar machen, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit gehst und diese Karikaturen verteidigst, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Und er hat es aus religiösen Gründen getan. Er fühlte sich beleidigt in seiner Religion und er war bereit, die Liebe zwischen einem Vater und einem Sohn in Frage zu stellen, unseren Kontakt zu gefährden, um eine gewisse Religiosität, die er hat, zu bewahren. Und da muss ich sagen, auch wenn es um meinen Vater geht, diese Art und Weise, wie man Religion auslebt, ist es definitiv etwas, was Rassismus zementiert, was dazu führt, dass wir in Gruppen denken. Wenn ich diesen Exklusivitätsanspruch, die in konservativen und radikalen Islam, aber auch im Christentum und Judentum vorhanden sind, wenn wir anfangen, Menschen in Gläubiger und Ungläubiger zu teilen, dann muss ich sagen, dass diese Art und Weise von Religiosität Rassismus und Vorurteile zementiert. Und das erlebe ich in der Arbeit mit Jugendlichen sehr, sehr oft. Und die Kunst dabei ist, diese Menschen ein anderes Verständnis von Religion anzubieten, die diese Menschen ermöglicht, ihre Religiosität so zu leben, aber auch Toleranz gegenüber Menschen, die vielleicht atheistisch sind, die vielleicht anders denken, die vielleicht auch kritisch gegenüber die Religion sind. Ich meine, ich mache diese Arbeit tagtäglich und ich kritisiere auch meine eigene Religion. Aber das bedeutet nicht, dass ich die Wahrheit besitze und dass konservative Muslime irgendwie weniger wert sind als ich. Und ich erwarte von denen, dass sie genauso mit mir auch umgehen, wenn ich auch eine gewisse Religionskritik ausübe.
Ahmad Mansur, Psychologe und Integrationsexperte im Deutschlandfunk. Beim Thema Judenhass schreiben Sie wörtlich: Vielleicht ist es einfach nicht möglich, das Irrationale rational zu erklären. Aber Sie stellen dann doch Fragen, etwa so, also jetzt wörtlich zitiert: Ist es die Ähnlichkeit zwischen den drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam? Ist es Neid, weil das Judentum der Ursprung dieser Religionen ist? Zitat Ende. Wenn dem so wäre, wäre eine weitgehende Säkularisierung und das Verschwinden von Religionen aus Ihrer Sicht wünschenswert?
Ich glaube nicht, dass wir Religion von Menschen wegnehmen sollen. Ich glaube, das ist nicht sterbenswert. Das, was Menschen Stärke gibt, was Menschen vielleicht Orientierung und Halt in schwierigen Zeiten gibt, wegzunehmen und Säkularisierung vielleicht auch als Ziel zu setzen. Sondern wir müssen da schauen, wo Religionen bestimmte Probleme in dem Umgang mit anderen schafft und über diese Probleme reden, versuchen, eine Lösung zu finden. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt die Verschwörungstheoretiker-Szene ansehen, wenn wir Rechtsradikale ansehen, die nicht immer religiös sind, dass diese Areligiosität diese Menschen von Antisemitismus und Hass befreit hat. Im Gegenteil, sie haben andere Zugänge in dem Thema Hass, Antisemitismus, Fremdfeindlichkeit und so weiter und so fort. Sondern die Lösung ist, mit den Religionen einen Weg zu finden, um genau diese Vorurteile abzubauen. Dazu brauchen wir die Theologie, dazu brauchen wir einen mündigen Umgang mit der Religion, was leider vor allem im Islam nicht immer vorhanden ist. Wir müssen über die Biografie unserer Propheten nachdenken, wir müssen über die Biografie des Islam nachdenken und immer Wege finden, die Menschen eine alternative Interpretation anzubieten, die ihnen ermöglicht, Teil dieser Gesellschaft zu sein, Demokraten zu sein und Muslime zu sein. Und das ist in der im Islamverständnis, die wir heute in Deutschland haben, vorherrscht, nicht immer möglich.
Sie haben arabische Wurzeln und muslimische Wurzeln. Sie kennen die Konflikte im jüdischen Staat in Israel. Ist der Nahostkonflikt die Ursache für Antisemitismus?
Nein, definitiv nicht. Ich würde behaupten sogar, dass Antisemitismus die Ursache für den Nahostkonflikt. Wenn man die Biografie oder wenn man die Geschichte des Islams anschaut, wenn man die Konflikte seit ungefähr 600 nach Christus anschaut in vielen arabischen Ländern, dann wird man natürlich feststellen, dass es Zeiten gab, wo Muslime und Christen und Juden zusammengelebt haben, wo Frieden herrschte. Aber wenn man ein bisschen tiefer anschaut, dann merkt man, dass diese Begegnung, dieses Zusammenleben immer mit Vorurteile belastet war, dass immer Konflikte da waren, dass die religiösen Interpretationen, die heute in vielen arabischen Ländern vorherrschen, zu Antisemitismus führen, dass wir heute nicht nur von Israel-Kritik sprechen. Wenn ich meine Familie anschaue und wenn sie anfangen, über das Nahostkonflikt zu sprechen, dann fehlt viel oft das Wort Jude als das Wort Israeli, weil dieser Konflikt auch religiöser geworden ist. Und es gab Kräfte, die auch ein Interesse gehabt haben, aus einem regionalen Konflikt einen religiösen, fanatischen Konflikt zu machen. Von beiden Seiten übrigens. Und deshalb bin ich nicht der Meinung, dass Antisemitismus sozusagen stärker geworden ist, weil wir jetzt Netanyahu in Israel an die Macht haben oder weil Israels Politik nicht so in Ordnung wäre beim Umgang mit Palästinenser, sondern ich bin absolut überzeugt, dass auch wenn Israel jetzt ganz andere Politik betreibt, dieser Antisemitismus nicht so einfach verschwinden wird.
Ahmad Mansur im Deutschlandfunk. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Hass, Rassismus gegenüber Muslimen. Wo endet für Sie Islamkritik? Wo beginnt Islamfeindlichkeit oder Hass?
Also erstmal muss ich ganz klar feststellen, dass Rassismus nicht nur sozusagen Minderheiten betrifft, sondern Rassismus ist ein menschliches Phänomen. Das betrifft uns allen. Das heißt, es gibt nicht nur den alten weißen Mann und der ist verantwortlich für Rassismus und der arme Minderheit, Moslem oder Mensch mit einer ganz anderen Hautfarbe, sondern auch Minderheiten können rassistisch sein. Aber zu Ihrer Frage, die sehr, sehr wichtig ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin jemand, der zum Beispiel Kopftuch als ein Symbol der patriarchalischen Strukturen sieht, der eigentlich für Neutralität ist, der das problematisch sieht, wenn Kinder Kopftuch tragen. Das darf ich sagen. Und da will ich sogar eine viel breitere Debatte über religiöse Symbole in Schulen, religiöse Symbole in unserer Gesellschaft haben. Aber in dem Moment, wo ich auf der Straße gehe und eine Frau mit Kopftuch sehe, muss ich mit ihr genauso umgehen wie jeder andere Mensch. Ich muss in der Lage sein, die nicht nur mit ihrem Kopftuch zu sehen, sondern sie als Mensch zu sehen.
Nun wird aber auch Ihnen immer wieder vorgeworfen, Sie seien verantwortlich für Muslimfeindlichkeit. Das weisen Sie von sich, indem Sie schreiben, Sie seien ja Muslim. Aber reicht das aus? Ein Muslim kann ja durchaus auch Muslimfeindliches verbreiten.
Nein, natürlich nicht. Und ich versuche auch zu reflektieren über meine eigenen Aussagen. Aber sagen Sie mir, was ist die Alternative wäre? Mein Leben wäre viel einfacher,
einfacher. Ich wäre nicht gefährdet. Ich brauche keinen Personenschützer, wenn ich jetzt aufhöre, über das Thema zu sprechen. Aber haben wir dann eine bessere Gesellschaft danach? Werden wir mit bestimmten Problemen besser umgehen, wenn ich aufhöre, meine Kritik an bestimmten religiösen Verständnissen zu äußern? Was ist das für eine Gesellschaft sein wird, wo Kritik nicht geäußert wird? Wir müssen natürlich den Weg finden, diese Kritik differenziert, sachlich zu betreiben. Aber ich will in keine Gesellschaft leben, wo Kritik automatisch zu Rassismus erklärt wird. Das ist genau das, was die Identity-Politik machen will. Und das ist auch eine Art von Problem. Wenn wir anfangen, die Minderheiten als ein homogener Gruppen zu sehen, die man schützen muss, die man nicht kritisieren darf, dann werden wir ihre Opferstatus sozusagen zelebrieren und diese Menschen nicht als gleichberechtigte Teil dieser Gesellschaft sehen. Und das will ich nicht. Ich will eine Gesellschaft, wo Rassismus dann zu Rassismus erklärt, wenn es wirklich diskriminierender Verhalten vorhanden ist und nicht einfach diese Phänomene nutzen, um Kritiker und Menschen, die eine gewisse Probleme mit der Migrationspolitik dieser Bundesregierung oder mit Integrationsmaßnahmen, die wir haben, automatisch alles fremdfeindlich und rassistisch abzutun. Das ist nicht die Lösung.
Ahmad Mansour, zum Schluss. Sie haben eine kleine Tochter. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie hat dunkle Locken, oder ist diese Frage schon rassistisch?
Naja, wissen Sie, diejenigen, die Interesse an mich und meine Familie haben, die die Frage stellen, woher kommst du? Oder auch meine Tochter die Frage stellen, woher kommst du? Sind nicht rassistisch. Die Menschen, die unterschiedlich sehen und über diese Unterschiedlichkeit auch sprechen, natürlich differenziert, sachlich, ist für mich nicht rassistisch. Im Gegenteil.
Naja, aber ist diese Frage beim Bäcker an alle Kinder mit dunklen Locken, wo sie herkommen, ist das nicht ein bisschen anstrengend?
Ich rede über meine private Wahrnehmung. Es kann auch sein, dass meine Tochter dann mit 18 diese Frage nicht gestellt werden will. Dass sie der Meinung ist, sie ist in Deutschland geboren und sie will als Deutscher wahrgenommen werden, was sie auch ist. Aber ich bin seit 14, 15 Jahren hier. Und wenn ich in einen Dialog, in ein Gespräch mit jemandem gehe und dieser Mensch aufgrund von Angst, rassistisch zu sein, die Frage nicht stellt, woher ich komme, nicht über meine Biografie erfahren will, dann erlebe ich das teilweise als Desinteresse. Aber Menschen, die Frage stellen, woher ich komme, wie ich aufgewachsen bin, was ich so in meiner Kindheit erlebt habe, wie war es in Israel, wie war es als Araber in Israel groß zu werden, das sind legitime Fragen. Und wir müssen ein bisschen entspannter damit umgehen. Ich kann immer noch sagen, Entschuldigung, das ist mir zu viel. Ich will, dass Sie mich jetzt als Deutscher wahrnehmen. Und jetzt haben Sie erfahren, woher meine Eltern gekommen sind. Und das war's. Aber einfach das reine Fragestellung, alles rassistisch zu bezeichnen, halte ich für absolut übertrieben. Wir müssen ein bisschen entspannter damit umgehen.
Sie wollen vermutlich wie alle oder die meisten Väter und Mütter, dass Ihre Tochter gut aufwächst. Was für ein Deutschland wünschen Sie sich für Ihre Tochter und für andere Töchter von anderen Menschen?
Ich wünsche mir, dass meine Tochter mündiger Mensch wird, dass sie in der Lage, kritisch zu denken, zu hinterfragen, ihre eigene Meinung zu bilden, auch aus der Reihe zu tanzen. Ich wünsche mir eine Deutschland, die meine Tochter auch mit ihren unterschiedlichen Gedanken auch toleriert, akzeptiert. Eine vielfältige Gesellschaft, wo was uns vereint, was die Trennlinien angeht, nicht Herkunft oder Hautfarbe sein wird, sondern unsere Einstellungen zu Demokratie und Menschenrechte. Dass man meine Tochter ihre Deutschsein nicht abspricht, weil sie ja schwarze Locken hat, sondern dass sie selbstverständlich zu dieser Gesellschaft gehört und dass sie auch mit ihren Können, mit ihrer Leistung auch in dieser Gesellschaft Kanzlerin sein wird oder sein kann.
Kanzlerin Mansour, in diesem Sinne, Ahmad Mansour war das, Psychologe und Integrationsexperte und Autor, zuletzt von ihm erschienen im S. Fischer Verlag, das Buch Solidarisch sein gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass. 122 Seiten kosten 12 Euro. Herr Mansour, danke für Ihre offenen Worte. Danke für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Und gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten und danach folgt die Sendung Kontrovers. Sie können mitmachen und anrufen oder mailen. Ihre Fragen und Antworten, Anmerkungen erwartet mein Kollege Stefan Heinlein mit seinen Gästen. Sein Thema heute, die neue CDU-Spitze. Stillstand oder Aufbruch im Superwahljahr. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Schön, dass Sie dabei sind.